Herzlich willkommen bei der Mini-Podcast-Serie Familienaufstellung für Einsteiger mit Leonie Malinowski. In der heutigen Folge erfährst du, welche Möglichkeiten du hast, eine Aufstellung zu nutzen und wie ein Aufstellungsseminar abläuft. Viel Spaß! Es gibt nun zwei Möglichkeiten, mit Familienaufstellungen zu arbeiten. Die erste Variante ist, dass ich sie punktuell nutze. Das heißt, ich habe jetzt irgendeinen Konflikt oder ein Symptom, das ich nun wirklich auf allen anderen Wegen bisher nicht lösen konnte. Dann kann ich zu einem Seminar gehen und es dort, wenn ich drankomme, aufstellen lassen. Oder ich nutze die Familienaufstellung, um mein Verständnis über die zugrunde liegenden Dynamiken und Ursachen von Konflikten und Symptomen tiefer und tiefer zu verstehen. Ja, also ich muss nicht selber aufstellen, um meinen eigenen Prozess zu vertiefen. In der Regel stelle ich im Seminar fest, dass es auch noch andere Menschen mit ähnlichen Themen gibt und allein durch ihre Aufstellung erkenne ich schon etwas für mich. Das Kernprinzip einer Familienaufstellung ist nun, dass ich für alle beteiligten Personen Stellvertreter aufstelle. Es werden also Personen, Teilnehmer des Seminars, beliebig ausgewählt und stellvertretend für die realen Personen im Raum aufgestellt. Ja, damit ist auch die Frage beantwortet, muss ich meine Familie da mitbringen? Nein. Du brauchst überhaupt niemanden mitzubringen, du kannst das ganz alleine machen. Und dann werden Stellvertreter ausgewählt und repräsentieren nun die realen Personen. Und diese, ich nenne es mal, Externalisierung meines inneren Bildes. Ja, also das heißt, es werden dann Stellvertreter aufgestellt für etwas, das ich tatsächlich fühle. Ja, das heißt, ich habe innerlich ein inneres Bild und dieses wird nun nach außen gebracht und repräsentiert durch Stellvertreter, durch echte Menschen. Dadurch geschieht bereits ein Prozess. Ja, dadurch werde ich mir schon plötzlich Zusammenhänge bewusst, die ich nur durch das innere Bild nicht erkenne. Der zweite Aspekt ist, dass wir in der Familienaufstellung beobachten können, dass die Stellvertreter tatsächlich das fühlen, was die realen Personen fühlen. Ja, das heißt, es ist kein Theaterstück, sondern wir gehen hier in Verbindung mit einer seelischen Ebene, die uns alle verbindet. Das ist etwas, das ist sehr schwer zu erklären für jemanden, der das noch nie erlebt hat. Ja, und wenn du jetzt jemand bist, der da überhaupt nicht dran glaubt, dann würde ich sagen, okay, dann lass es lieber oder probier es einfach mal aus. Ja, denn jeder spürt das. Jeder ist in der Lage dazu, das zu fühlen, wenn die Person sich dafür öffnet. Wenn ich nun aber tatsächlich ins Seminar gehe und mein Konflikt ist so dringend und ich komme tatsächlich auch dran und es wird nun aufgestellt, dann gibt es die Aufstellungsleiter, die entscheiden, wer aufgestellt wird und die einfach Teilnehmer auswählen. Und manche machen es so, dass ich als aufstellende Person das auswählen darf. Ja, aber letztendlich ist das vollkommen egal. Jeder Stellvertreter stellt sich einfach in den Dienst dieser realen Person. Und dann habe ich als aufstellende Person eine einzige Aufgabe. Ich schaue zu. Mehr mache ich nicht. Ja, und ich schaue einfach diesen Stellvertretern zu, wie sie sich bewegen, welche Körpersprache sie haben. Und jetzt gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. In der klassischen Familienaufstellung werden die Stellvertreter sehr viel befragt. So, wie geht's dir hier? Wie fühlst du dich zu der und der Person? Und im neuen Familienstellen ist der Ansatz, dass die Stellvertreter so wenig befragt werden wie möglich. Dass sie sich also ganz ins Vertrauen auf ihre innere Bewegung begeben können und dieser einfach folgen. Ja, und die Stellvertreter dürfen sich dann, so wie sie Lust haben, im Raum bewegen. Ja, also auch wenn du zum Beispiel selber mal Stellvertreterin bist, dann darfst du einfach dem folgen, was du fühlst, ja, ohne dass du das erklären kannst, ja. Und nun wirst du feststellen, dass dabei eine interessante Dynamik entsteht, ja. Also zum einen ist die Beobachtung, dass die Stellvertreter tatsächlich die Empfindungen und Gedanken haben wie die realen Personen. Teilweise verwenden sie sogar wirklich exakt die Wortwahl wie die realen Personen, ohne dass sie irgendwelche Informationen haben. Und zum anderen können sie dieses tiefere Gefühl ausdrücken, weil sie eben nicht diese Schutzmechanismen brauchen wie Trotz und Stolz und Wut und Ablehnung. Ja, die überspringen sie sozusagen, weil sie sofort in Kontakt sind mit diesem tieferen Gefühl. Das könnte dann zum Beispiel Trauer sein oder Enttäuschung oder ja, eine gefühlte Verletzung. Ja? Und das drücken sie aus. Also ein Stellvertreter, der ein bisschen geübt ist, der kann sofort sagen, ob er zum Beispiel eine andere Person anschauen kann. Ja? Und oftmals ist es so, man kann die dann gar nicht anschauen. Ja? Der Körper arbeitet so stark dagegen. Und daran erkennst du dann auch, dass das jetzt gerade nicht dein persönliches Gefühl ist als Stellvertreter, sondern von außen kommt. Ja? Es handelt sich also nicht um eine Theateraufführung. So, und jetzt bin ich mal die Mutter und verhalte mich so, wie ich mir vorstelle, wie sich eine Mutter verhält, sondern ich gehe in Verbindung mit dieser realen Person und fühle auf einmal etwas, was diese Person tatsächlich fühlt und beeinflusst in ihrem Handeln, ja? Und der Aufstellungsleiter hat an dieser Stelle eine unglaublich bedeutende Aufgabe und gleichzeitig überhaupt keine Bedeutung. Darauf werde ich aber in einer anderen Folge noch tiefer eingehen. Du kannst dir erstmal merken, du wirst hier vom Aufstellungsleiter geführt und du musst nichts tun, du schaust erstmal zu und es wird dann in der Regel irgendwann der Moment kommen, wo du selbst mit in diese Aufstellung gestellt wirst. Ja, also in der Regel stellt man am Anfang einen Stellvertreter für die aufstellende Person hin und später holt man diese Person dann mit hinein, weil du hast ja das Anliegen, ja, und du willst ja einen lösenden Zustand erleben. Das heißt, es ist für dich noch intensiver, wenn du dann zum Beispiel bestimmte Sätze sagst einer anderen Person gegenüber oder schon mal fühlst, wie es sich anfühlt, wenn du in diesem gelösten System stehst, ja, also und das ist eben auch so eine Besonderheit der Familienaufstellung. Wir begeben uns hier auf eine Ebene, die nicht mit Sprache zu tun hat, die nichts mit dem Verstand zu tun hat. Also ich habe das regelmäßig, dass Personen dabei sind, die schon jahrelang Therapie hinter sich haben und die schon die richtigen tollen Erkenntnisse hatten, aber sie können sie einfach nicht umsetzen. Ja, und in einer Familienaufstellung, da gehen wir über den Verstand hinaus und gehen sofort ins Fühlen und Erleben. Und wenn du dich mal damit beschäftigt hast, wie wir lernen, dann weißt du, dass wir nicht einfach nur durch Informationen lernen, sondern immer in Kombination mit Emotionen. Ja, also das Erleben, das Fühlen, während wir etwas aufnehmen, ist essentiell, damit es in uns gespeichert wird und wir es dann auch anwenden und umsetzen können. Und genau das machen wir in einer Familienaufstellung. Wir gehen sofort ins Erleben. Und das Spannende ist auch einfach, wenn ich selber aufstellende Person bin, dann sehe ich auch in der Regel das erste Mal mein Problem oder meinen Konflikt, mein gesamtes System, in dem ich mich befinde, von außen. Und allein das macht schon ganz viel mit mir, weil mir plötzlich Dinge auffallen, die mir so, wenn ich mittendrin bin, wie ja normalerweise im Alltag, die mir gar nicht auffallen. Und auf einmal erkenne ich Muster. Und das ist auch eine Kernerkenntnis der Familienaufstellung. Es gibt Verhaltensmuster, Beziehungsmuster, Konfliktmuster bis hin zu körperlichen Beschwerden, die in regelmäßigen Abständen in Generation zu Generation in einer Familie auftauchen. Ja. Und es gibt dann Physiker, die erklären das mit dem morphischen Feld. Ja, das ist also wie das magnetische Feld, das uns einfach umgibt und verbindet. Und dann könnte man es aber auch zum gewissen Grad damit erklären, dass wir einfach an unsere Kinder immer wieder Verhaltensmuster, Beziehungsmuster, Konfliktmuster, Ernährungsmuster, alles geben wir ihnen unbewusst mit. Ja, unsere Kinder lernen durch Beobachtung und lernen und erkennen, wo verzieht meine Mama das Gesicht, wo reagiert sie wütend, wo reagiert sie traurig und entsprechend passt das Kind sein Verhalten an. Ja, also wenn die Mutter signalisiert, da kommt ein Hund, und ohne dass sie irgendwas sagt, allein ihre Körperhaltung, ihre Mimik, ihre Gestik sagt dem Kind, Achtung, du musst Angst haben oder hey, hab Vertrauen zu dem Hund, du darfst gerne hingehen und die Hand hinhalten. Ja? Und dadurch, durch diese Vielzahl an kleinen Situationen lernt ein Kind, wo muss ich aufpassen, was ist gefährlich für mich und wo darf ich hingehen. Und letztendlich ist es immer die tiefere Botschaft, wann bin ich gut, wann gehöre ich zur Familie dazu und wann bin ich böse und wann riskiere ich, die Zugehörigkeit zu verlieren. Und diese Zugehörigkeit ist das essentielle Bedürfnis eines Menschen. Das hat so eine evolutionäre Bedeutung, weil wir als Babys in völliger Abhängigkeit geboren werden und es ganz klar ist, wenn meine Mama mich jetzt nicht mag, dann bleibe ich hier liegen und dann sterbe ich. Ja? Und deshalb hat diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe und insbesondere zu meiner Familie eine unglaubliche Bedeutung in meinem Leben. Und das Interessante ist, dass sogar wenn ich schon erwachsen bin und weiß, ich stehe doch auf eigenen Beinen, ich bin längst ausgezogen, ich bin finanziell unabhängig, trotzdem löst die Gefahr des Verlustes der Zugehörigkeit zu einer für mich relevanten Gruppe das Gefühl von Todesangst aus. Ja, wenn wir es mal wirklich in der Tiefe runterbrechen, warum haben wir so viel Angst vor Ablehnung? Warum haben wir so viel Angst davor anzuecken, mal was zu tun, das außerhalb des Vorstellbaren unserer Gruppe ist? Weil wir wissen, dann riskiere ich die Zugehörigkeit. Und dann kommt so ein ganz evolutionärer Teil in mir, der sagt, Panik, dann bin ich alleine, dann mag mich keiner mehr, dann sterbe ich. Ja, natürlich, rational ist das natürlich völliger Quatsch. Und höchstwahrscheinlich würden wir es auch nicht so ausdrücken. Aber wenn du genau beobachtest, dann siehst du, wie stark sich jeder Mensch dieser Angst unterwirft und lieber zu etwas Ja und Amen sagt oder lieber etwas tut, der Gruppe zuliebe bzw. einzelnen Personen zuliebe, als für sich zu sorgen und sich abzugrenzen. Ja, diese Angst vor Verlust ist stärker. Und gehen wir jetzt mal zurück zu dem Beispiel mit der Angst vor dem Hund. Ja, also beispielsweise hat jetzt ein Kind ganz panische Angst vor Hunden entwickelt. Und jetzt können wir schauen, gab es im Leben des Kindes ein Erlebnis, weshalb es tatsächlich berechtigte Angst vor einem Hund haben könnte? Dann könnte man es an dieser Stelle auflösen. Wenn man hier aber nichts findet, dann ist es relevant, bei den Eltern zu schauen. Also schauen wir dort. Gab es im Leben der Eltern ein Erlebnis, das die Angst vor einem Hund berechtigt? Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass wir von einem übernommenen Gefühl sprechen. Ja, vielleicht gab es dieses Erlebnis im Leben der Eltern. Aber manchmal stellen wir auch fest, dass zwar schon ein Elternteil diese Angst vor Hunden hat, aber es auch in dessen Leben kein konkretes Erlebnis vorhanden ist, das berechtigterweise zu der Angst vor Hunden führt. Und so schauen wir in einer Familienaufstellung so lange weiter und weiter zurück in den Generationen, bis es tatsächlich ein Ereignis gibt, das sozusagen total logisch zu dieser Angst führt. Und eine Erkenntnis aus der Familienaufstellung ist, dass wir beispielsweise so eine Angst vor dem Hund dann auflösen können, wenn wir diese tatsächliche, ursächliche Situation gefunden haben. Und dass diese eben nicht zwangsläufig im Leben der Person mit der Angst in dem Beispiel zu finden ist. Das können wir, wie gesagt, auf verschiedenen Wegen erklären. Stell dir einfach mal die Situation vor. Also, da ist nun die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma, die hatte ein Erlebnis in ihrer Kindheit, wo sie gebissen wurde. Ja? Und nun ist diese Frau erwachsen und sie hat selber eine Tochter beispielsweise. Und nun begegnet ihr ein Hund. Ja? Und alles in ihr sagt, Alarm, 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 ich wurde gebissen, ich habe Panik vor diesem Hund, ich möchte nicht wieder gebissen werden. Also reagiert sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und ohne dass sie irgendein Wort sagt, sieht ihre Tochter das, fühlt ja die Panik in ihrer Mutter und lernt zugleich, ah, so habe ich damit umzugehen, wenn ich Angst habe und wenn dieser Auslöser der Angst vorbeikommt. Ja, also ohne dass jetzt die Mutter irgendetwas sagt, vielleicht sagt sie auch was, aber sie muss gar nichts sagen, übernimmt das Kind dieses Verhaltensmuster. So, und genau dieses Muster, wenn das Kind dann irgendwann erwachsen ist und das nicht reflektiert hat oder beziehungsweise damit irgendwie leben kann, dass sie halt Angst vor Hunden hat und dass sie einfach immer den Hunden aus dem Weg geht, wird auch sie, wenn sie dann wieder Kinder hat, dieses Muster an ihre Kinder weitergeben. Und so kannst du es dir vorstellen, dass ein Trauma oder halt ein Ereignis, das in irgendeiner Form zu starken Emotionen geführt hat, von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und wenn ich jetzt mit dem Kind sprechen und es fragen würde, warum hast du denn Angst vor einem Hund, dann könnte es diese Frage nicht wirklich beantworten. Also in der Regel kommen zwar Antworten, weil ja auch die Erwachsenen sehr schnell Antworten parat haben, die ein Kind dann übernimmt, aber es wäre keine plausible Erklärung, beziehungsweise wenn es die Ursache wäre, dann könnten wir die Angst sofort bearbeiten. Und dadurch, dass nun Stellvertreter in einer Aufstellung für die tatsächlichen Personen aufgestellt werden, zum Beispiel auch für die Ur-Ur-Ur-Oma, können wir erkennen, wo die ursächliche Situation stattgefunden hat. Ja, also die Stellvertreter nehmen einfach wahr, wo diese Angst ist. Ja, also natürlich können sie nicht sagen, oh, ich sehe jetzt einen Hund auf mich zulaufen vielleicht, aber sie spüren, wo ist die stärkste Angst und wo habe ich einen stabilen Stand. Ja, und auf diese Weise können wir ein Thema auf einer ganz anderen Ebene betrachten. So, nun wird in einer Aufstellung geschaut, wie bewegen sich die Stellvertreter und dann lässt der Aufstellungsleiter die Stellvertreter in der Regel ausgewählte Sätze sagen. Und diese Sätze haben eine ganz, ganz große Bedeutung. Darauf gehe ich auch in einer anderen Folge noch tiefer ein. Kurz zusammengefasst, diese Sätze sind so wichtig, weil sie einerseits die tiefe Bewegung deutlich machen, auf den Punkt bringen und oftmals das erste Mal so deutlich und klar ausdrücken, wie sie sind. Also zum Beispiel, ich litt viele, viele Jahre an einer schweren Essstörung und ich habe mir das immer schön geredet. Ne? So, ja, ja, so schlimm ist das gar nicht. Wenn ich will, dann kriege ich das hin. Und für mich war es so, so wichtig, mal wirklich klar und deutlich auszudrücken, wenn ich so weitermache, dann bringe ich mich um. Boah, und das war natürlich erstmal so ein Satz, so boom, ja, also das war jetzt nicht schön, ich habe mich jetzt nicht darüber gefreut, aber es war wichtig, weil ich den Ernst der Lage sonst nicht kapiert hätte, verstehst du? Und genau so etwas bewirken diese Sätze, die sind manchmal unglaublich krass, aber sie sind wichtig, damit ich etwas realisiere in mir, damit ich ein neues Bewusstsein erhalte und auf dieser Basis neu wählen kann. Und das war so ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt, um dieses destruktive Verhalten loszulassen, um zu realisieren, hey, ich möchte doch aber leben. Ja? Und all diese Prozesse durchlaufen wir letztendlich in einer Familienaufstellung schon, nämlich ich realisiere zum Beispiel durch so einen Satz, boah, was ich hier gerade tue, das schadet mir, das bringt mich letztendlich um, beziehungsweise dadurch sterbe ich möglicherweise deutlich früher als nötig. Und guck mal, die ganzen Menschen, die mich eigentlich lieben, die freuen sich, wenn ich noch da bin. Ja, und schau doch mal, wie viel ich noch zu geben habe. Und dann gehe ich in einer Familienaufstellung, wenn ich denn bereit bin, ja, ganz wichtig, gehe ich bereits in diese Konstellation, wo ich mich davon gelöst habe, wo ich wieder Kraft sammle und in meine Zukunft gehe. Ja, und das alles können wir in einer Familienaufstellung durchleben und fühlen. Und dadurch löst es so eine starke Bewegung in mir aus, weil ich beide Zustände erlebe und spüren kann und möglicherweise auch dazu sehr starke Emotionen habe. Und ich werde häufig gefragt, ja, kann ich das überhaupt aushalten? Ich bin hochsensibel und ich habe da so große Angst davor. Letztendlich in einer Familienaufstellung sehen wir immer nur das, was du sowieso schon fühlst. Also es kommt häufig etwas dabei raus, was zum Beispiel ein Tabuthema ist in der Familie, beziehungsweise was du noch nicht weißt. Ja, also zum Beispiel, ob da ein weiteres abgetriebenes Kind in deiner Geschwisterreihe war oder ein Opa oder Uropa irgendwie beteiligt war an Kriegsgeschehnissen. Ja, das weiß man nicht unbedingt, denn wüsste man es, würde man locker in der Familie damit umgehen, dann hättest du wahrscheinlich nicht das Problem. Ja? So, aber du fühlst es ja schon vorher. Du fühlst ja schon vorher, dass irgendwas nicht stimmt, dass es dir nicht gut geht, dass irgendwas nicht ausgesprochen wird vielleicht. Ja, das fühlst du alles schon. Du hast nur keine Worte dafür und du hast keine Idee, woher es kommt. Ja, das heißt, in einer Familienaufstellung wird das einfach nur sichtbar. Da denkt sich keiner was aus und auf einmal gibt es Aliens oder so, sondern es wird einfach nur sichtbar, was du eh schon fühlst. Und was du letztendlich auch in diesen Seminaren nach und nach lernst, ist die Angst vor Emotionen zu verlieren. Die Angst davor, von einer Emotion überwältigt zu werden und nicht mehr hinauszukommen. Das heißt, natürlich kommen Emotionen in einer Familienaufstellung hoch. Aber das ist so heilsam, weil der Schmerz in dir, das ungute Gefühl oder die tatsächlichen körperlichen oder seelischen Beschwerden, die entstehen nur, weil dieses Gefühl noch nicht durchlebt werden durfte. Ja, und du erkennst das sehr gut dadurch, dass wenn du an eine bestimmte Situation denkst oder eine bestimmte Person und sofort Wut oder Trauer hochkommt, dann ist es noch nicht gelöst. Ja, also du kannst sehr gut erkennen, wenn da einfach nur Dankbarkeit und ja, vielleicht eine gewisse Form von Freude vorhanden ist, ist dieses Thema schon gelöst oder nicht? Ja, und genau darin begleitet dich eine Familienaufstellung. Du darfst in diesem Moment hinschauen, du darfst in Begleitung diese Emotionen für dich durchleben, in dem Schutz, in dem Wissen, dass du hier gehalten wirst und darfst es genauso in diesem Prozess loslassen und zu einer neuen Haltung wachsen. Die Grundhaltung, die wir in einer Familienaufstellung erleben, ist Dankbarkeit, Annahme, was ist und auch eine Form der Vergebung und Demut. Ja, also es geht ganz stark darum, Menschen, denen wir zum Beispiel etwas vorwerfen, einerseits zu vergeben, aber mehr in dem Sinne, dass ich einfach ihnen ihre Menschlichkeit zuspreche, ja, und in die Ebenbürtigkeit gehe. Also nicht mehr so mit erhobenem Zeigefinger und Überheblichkeit, so nach dem Motto, wie konntet ihr so handeln und ich hätte das niemals getan, ich bin viel besser. Ja, also von diesem hohen Ross herunterzukommen und diese Menschen wieder als fehlbare Menschen zu erkennen, genauso wie ich selbst nicht perfekt bin, fehlbar bin und mir wünsche, dass man mich in dieser Haltung betrachtet, ja, mit mir spricht und sich nicht über mich stellt und nicht von mir etwas erwartet und verlangt, das ich noch nicht kann, ja. Also immer in der Grundhaltung, jeder tut sein Bestes im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und Generationen vor uns hatten einfach andere Möglichkeiten, hatten ein anderes Bewusstsein als ich. Ja, um diesen Prozess geht es in jeder Aufstellung. Ich nehme es an, dass ich jetzt vielleicht erstmal eine bestimmte Krankheit habe. Ich bekämpfe sie nicht mehr. Genauso nehme ich meine Eltern an. Ich bekämpfe meine Eltern nicht mehr. Oder genauso nehme ich meinen Partner an, wie er ist, und bekämpfe sein Verhalten nicht mehr. Ja, und diesen Prozess durchlaufe ich, es anzunehmen, loszulassen, dankbar für das zu sein, was mir geschenkt wird, als Hinweis für mein eigenes Wachstum. Ja, also jeder Konflikt, der mir begegnet, ist die neue Chance, in der Liebe und Zuwendung zu bleiben, statt in den Kampf, in die Aggression, in die Ablehnung zu gehen und dadurch noch mehr Kampf und noch mehr Ablehnung und noch mehr Aggression hervorzurufen, sondern in der liebevollen Hinbewegung zu bleiben, den Menschen als fehlbar anzuerkennen, als Menschen, ja, uns in unserer Menschlichkeit anzuerkennen und dann neue Wege zu gehen in dieser Haltung, ja, mit Mitgefühl, mit Dankbarkeit, mit Demut vor etwas Größerem, in das wir geboren werden. Ja, so ganz nach dem Motto, wäre ich in Syrien geboren, wäre ich ein Junge von 15 Jahren gewesen, dann wäre ich möglicherweise mit einer Waffe ausgestattet worden und hätte andere Menschen umgebracht. Ja, und der einzige Unterschied zwischen mir und diesem jungen Mann ist, dass ich nicht in Syrien geboren wurde, ja, und nicht, dass ich irgendwie besonders toll bin und besonders schlau oder so, ja. Dieser Junge oder junge Mann wäre hier auch zu viel mehr in der Lage gewesen als dort. Und genauso ist es mit unseren Familienmitgliedern, genauso ist es mit unserem Partner, ja, natürlich in einem anderen Konstrukt, aber wir handeln immer nach besten Möglichkeiten. Und indem wir einander wieder auf dieser Ebene betrachten, dass keiner von uns perfekt ist, dass keiner von uns unfehlbar ist, ja, gelangen wir in jeder Beziehung auf eine neue Ebene, können Konflikte lösen, können Konflikte hinter uns lassen, können sogar psychische bis hin zu körperlichen Beschwerden loslassen und lösen, allein durch die Veränderung dieser Haltung. Denn solange ich etwas bekämpfe, bleibt es da. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis. Auch Wut ist keine gelöste Beziehung. Ja, sowohl Liebe bindet mich an eine Person, als auch Wut. Und erst wenn ich in den inneren Frieden mit einer Situation oder mit einer Person gelange, dann kann es sich lösen. In der nächsten Folge erfährst du, welche Möglichkeiten du hast, um eine Aufstellung zu nutzen und ob du das auch alleine zu Hause machen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Deine Leonie.